Wir haben schon viel gehört bis hierher. Jürgen hat uns einiges gesagt, es war durchaus kritisch. Vielleicht hat der eine oder andere schon gedacht, naja, wir wollen ja niemanden verurteilen. Das ist auch richtig. Zwischen verurteilen und beurteilen ist ein großer Unterschied. Und es beeindruckt mich schon seit Tagen, weil hinter dem, was Jürgen gesagt hat, auch hinter dem, was wir heute Morgen gesungen haben, eine Zeile hat mich ganz besonders angesprochen, außer diesem letzten Lied gerade, das wir auch auf Hebräisch gesungen haben. Und diese Zeile hieß, wir geben uns ganz und gar für dich hin. Und das ist genau das, was fehlt im Leib Christi häufig. Es fehlt einfach die Hingabe zum Herrn und für das Wort Gottes. Und dafür müssen wir nicht uns andere Kirchengemeinden angucken, da können wir mal ganz getrost hier bei uns in unserem Raum bleiben und darüber nachdenken, was ist Hingabe. Machen wir uns doch noch mal bewusst, was Jesus für uns getan hat, wie der sich für uns hingegeben hat. Wer von uns wäre denn bereit gewesen, sich für ihn hinzustellen und sich zu opfern, bis zum Tod? Wir müssen das ja glücklicherweise heute nicht mehr. Ich hatte ja letztes Mal auch gesagt, ich habe hier Verantwortung in der Gemeinde übernommen für eine gewisse Zeit. Das bedeutet nicht, dass der Rest der Gemeinde sich gemütlich zurücklehnt und sagt, naja, jetzt haben wir ja einen, der macht das schon. Wir machen es miteinander. Und so ist es eben auch in der Gegenwart Gottes. Hingabe. Ich bin tief beeindruckt. Wir hatten am Donnerstag ja hier eine Veranstaltung mit einem alten Freund von uns. Aus Südamerika ist er hergekommen, aus Argentinien. Und es hat mich sehr beeindruckt. Und er hat uns Beispiele gezeigt, auch wenn er das Wort gar nicht ausgesprochen hat, Hingabe. Was ist Hingabe? Dann stellt euch mal vor, wir leben hier so schön bequem in Schleswig-Holstein und lassen die Dinge so vor sich hin plätschern. Der ist in einer Kultur, die ist für uns nicht vorstellbar. Die ist wirklich nicht für uns vorstellbar und jeder, der da war, kann sich fragen, bin ich bereit, dahin zu gehen? Und dann hat er uns erzählt, er hat 17 Jahre gepredigt, 17 Jahre, und es ist keine Gemeinde zustande gekommen. Wie lange hätte das jemand von uns gemacht? 17 Jahre gepredigt und es ist keine Gemeinde zustande gekommen. Und dieser Mann hat einfach weitergemacht. Jetzt ist er in der Zwischenzeit, glaube ich, fast 30 Jahre bei den Indianern in Argentinien, Bolivien, da oben in der Ecke. Und jetzt hat es dort blühende Gemeinden. Hingabe, Ausharren. Das ist so ein Beispiel. Vielleicht können wir glücklich darüber sein, dass wir das nicht machen müssen. Aber auch bei uns ist doch die Frage, wie wollen wir eigentlich Gott begegnen? Wie wollen wir mit ihm umgehen? Wollen wir mit ihm so umgehen, wie er mit uns umgegangen ist? Oder stehen wir mehr oder weniger auf dem Standpunkt, dass es schön, dass wir am Sonntagmorgen in die Gemeinde gehen können? Vielleicht haben wir auch das Glück, dass was zu kritisieren ist. Oder sind wir wirklich mit Hingabe dabei? Wir haben das eben gesungen in einem Lied. Ich möchte euch ein Beispiel aus der Bibel zeigen und euch diesen Begriff versuchen näher zu bringen. Ein Beispiel über Hingabe. Die steht in der Apostelgeschichte im 20. Kapitel und da im 24. Vers. Nur ein Vers. Apostelgeschichte, Kapitel 20, der 24. Vers. Und da heißt es, aber ich achte keines, ich halte mein Leben auch nicht selbst teuer, auf dass ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe von dem Herrn Jesus, zu bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes. Vielleicht können wir als erstes mal so den Gedanken fassen, was ist das denn für einer? Paulus, ist der vielleicht gesetzlich? Paulus spricht in diesem Vers zum einen von seinem Leben, von seinem Leben und zum anderen von dem Auftrag, den er von Jesus empfangen hat. Und ist heute jemand hier, egal welchen Alters, der von Jesus keinen Auftrag empfangen hat, der möge sich melden. Das ist ein Fall für die Seelsorge. Was haben wir denn für Aufträge? Wir haben den Auftrag zu beten. Wie alt muss man dafür sein? Oder in welchem Alter muss man damit aufhören? Ist die Frage. Wir haben auch die Aufgabe, und davon hat Jürgen heute Morgen auch schon gesprochen, dem Nächsten gegenüber das Evangelium auszuplaudern, wie es im Markus-Evangelium im Urtext heißt. Wie alt muss man sein, um das zu tun? Und wie alt muss man sein, um damit wieder aufzuhören? Eine Universalberufung. Wir brauchen keine extra Einladung von Jesus. Das zu tun und Menschen einfach das zu sagen, was wir selber mit ihm empfangen haben, von ihm empfangen haben und mit ihm erlebt haben. Wo ist die Schwierigkeit? Die ist doch einzig allein darin, dass wir mit uns selbst zu kämpfen haben, mit unserer Selbstüberwindung. Wie viele Christen habe ich schon getroffen, die mir gesagt haben, mit anderen über meinen Glauben zu sprechen, das ist mir unangenehm. Ich weiß ja nicht, wie der darauf reagiert. Aber sind wir hingegebene Christen? Haben wir einen Auftrag? Oder ist Gemeinde Jesu einfach nur ein Selbstzweck, um Sonntagmorgen mal irgendwo hinzugehen und uns nicht zu langweilen? Paulus sagt, dass er sein Leben nicht für die Rede wert hält, sein eigenes Leben. So geht mir das auch. Ich habe die Woche unter anderem auch einen Hausbesuch gemacht mit Juliane zusammen. Und dann wurde uns gesagt, ihr seid aber ganz hingegebene Leute. Ne? Und da habe ich schon wieder gedacht, nee, nicht so viel Lob, das macht hochmütig. Weil das ist eine Selbstverständlichkeit. Natürlich tun wir das, was wir tun, mit Hingabe, weil wir es für völlig normal halten. Und Paulus sagt das auch, es geht doch nicht um mein Leben. Er rühmt sich nicht und stellt sich auch nicht seine Werke, die er in der Nachfolge als Kind Gottes getan hat, irgendwie in den Vordergrund. Er, der erfolgreiche Gemeindebauer, übt sich hier in Bescheidenheit und behauptet, dass sein Leben nicht wert ist, dass man darüber spricht. Ich finde das großartig. Wir hatten in den Jahrzehnten mit vielen Menschen zu tun. Wir haben bei vielen Menschen erlebt, wie sich wirklich Veränderungen ergeben haben. Und wir haben sie ermutigt, bitte geht in der Gemeinde ans Mikrofon und erzählt, was Gott in eurem Leben getan hat, was passiert ist. Aber eins tut nicht, nennt nicht unseren Namen. Wir haben nichts damit zu tun. Ich war damals schon und bin bis heute noch der Briefträger. Ich darf Menschen eine Botschaft überbringen und die müssen entscheiden, was sie mit dieser Botschaft machen. Es kommt doch nicht darauf an, ob ich erfolgreich bin. Unterm Strich kann ich nichts. Ich bin darauf angewiesen, dass mein Herr handelt, wenn ich ihn darum bitte oder wenn ihr ihn darum bittet. Und er tut es, er ist der Handelnde. Ich bin der Bittsteller. Wir alle letztendlich. Die Frage ist, ist das für uns ein Ansporn oder ist das eher ein Anstoß? Aber bitte jetzt mach mal halblang, könntet ihr sagen. Ich bin Meister, ich bin Techniker, ich habe Karriere gemacht, ich habe mein eigenes Haus, ich habe meine eigene Firma, aus meinen Kindern ist was geworden, ich habe die Gemeinde hier vor Ort vielleicht entscheidend mitgeprägt. Und dann soll ich offen den Standpunkt vertreten, dass mein Leben nicht der Rede wert ist. Das ist eine Frechheit. Nee, das ist Gottes Wort. Naja, wenn das so ein einfacher Bruder oder eine einfache Schwester aus der Gemeinde von sich behauptet, ist das ja in Ordnung. Aber ich habe doch was vorzuweisen. Was hast du vorzuweisen? Auch da wäre ich ja gespannt, was du vorzuweisen hast. Das Problem liegt absolut nicht daran, dass ich oder du es in unserem Leben zu etwas gebracht haben. Das ist doch schön. Wenn wir etwas geleistet haben und wenn wir Früchte ernten, haben wir Gelegenheit zu teilen. Das Leben, unsere Umwelt, die Medien, alles ist von Selbstverwirklichung, Egoismus und Machtstreben geprägt. Und was ist das Ereignis von einem so Ergebnis von einem so egozentrischen Denken, Fühlen und Handeln? Schauen wir uns diese Welt an, wie sie ist. Lauter Leute, die was geleistet haben. Große Namen. Natürlich, sagen sie, bin ich der Mittelpunkt. Also sind alle anderen Dinge um mich herum, die mich tangieren, Randerscheinungen oder Nebensächlichkeiten. Wenn wir so denken, werden wir es geistlich jedenfalls nicht weit. Was man tut, tut man mit Hingabe oder man lässt es bleiben. Im Alltag genauso wie im Geistlichen. Alles, was ich halbherzig tue, wird nichts. Mittelfristig. Vertane Zeit. Verschwendete Ressourcen. Aber überlegen wir doch mal jeder für sich, was uns wichtig ist. Was ist mir wichtig? Ein guter Job als Führungskraft mit allen Annehmlichkeiten, die dazu gehören. Hohes Ansehen. Vielleicht ein Geschäftsauto, aber auch mit all der Anspannung, die ich nach Feierabend auch noch mit nach Hause nehme. Oder als Geschäftsmann ein dicker Auftrag, eine gute Gewinnsumme, vielleicht noch viele Abende und Wochenenden, die ich dadurch mehr Arbeit habe. Ich habe viele Menschen kennengelernt, leider auch viele Christen, die sind im Burnout gelandet. Ich will was sein. Ich will was tun. Die Menschen sollen mich anerkennen. Sie sollen auf mich hinaufblicken. Nicht hinunter, sondern hinauf. Die andere Frage ist, hat es mehr Zugkraft, Jesus nachzufolgen? Unsere Gaben einzusetzen, auch die geistlichen Gaben, die uns Gott schenken will, wenn wir uns danach ausstrecken, wie es im 1. Korintherbrief Kapitel 14 heißt. Unserer Familie zu dienen, den Kindern ein guter Vater und eine gute Mutter zu sein. Es geht sicherlich auch um Gebetsgemeinschaft. Sicherlich widersprechen sich diese Dinge, die ich eben genannt habe, bis zu einem gewissen Grad nicht. Aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt und in unserer Zeit heute wird es immer schwieriger, diesen Punkt zu erkennen. Jesus möchte uns auf den Weg helfen, unsere Prioritäten zu setzen und auch unsere Grenzen zu erkennen. Denn im Gewinnstreben überschreiten wir auch oft unsere Grenzen. Auch die Grenzen unserer physischen Möglichkeiten. Warum findet Paulus sein Leben so unwichtig? Ich will euch ein paar Punkte nennen. Das erste ist, weil er ganz andere Prioritäten für sein Leben gesetzt hat. Paulus möchte das Werk, das Jesus mit ihm begonnen hat, zu Ende bringen, und diesem Ziel ordnet er alles andere unter. Für Paulus ist eindeutig, was in seinem Leben an erster Stelle kommt: der Gehorsam und das Vertrauen auf Gottes Führung und Leitung. Wie sieht das in unserem Leben aus? Wenn wir uns kurz Gedanken darüber machen, was im Augenblick bei dir und mir an erster Stelle steht. Sind das Gottes Wege mit uns? Ist das dein Job? Eine neue Anschaffung, die du dir gemacht hast, oder sonst irgendwas anderes? Warum nur ist Paulus der Gehorsam Gott gegenüber so wichtig? Ist es vielleicht der Schock seiner Blindheit, als er Jesus begegnet ist, der ihm noch in den Knochen sitzt? Ich glaube nicht. Ich denke vielmehr, dass es ein tiefes inneres Verlangen ist, welches Paulus zu solch einem Gehorsam und zu solch einer Hingabe treibt. Wir brauchen einen guten Platz in der Ewigkeit, nicht krankhaft zu erwirtschaften. Denn wenn wir die falsche Motivation haben, wird Gott auch mal zu uns sagen, dass all die Dinge, die wir getan haben, vor ihm keinen Bestand haben. Vor Gott ist Gehorsam wichtiger als Opfer. Aber eines ist auch sicher: eine reine und echte Beziehung zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus hat immer auch Auswirkungen auf unser Leben und in der Nachfolge. Die Unverbindlichkeit, die unser Leben mehr und mehr prägt vielleicht, macht die Arbeit in und für das Reich Gottes nicht leichter. Warum nach Gottes Willen fragen, wenn ich mir meinen Weg schon ganz genau zurechtgelegt habe? Als ich hier in die Arche kam, vor anderthalb Jahren, gab es hier tatsächlich Menschen, die gesagt haben: du brauchst dich gar nicht engagieren, das hat sowieso keinen Zweck mehr. Das ist ein Fakt. Das hat man mir gesagt. Ne? Lass deine Finger davon, hier ist Hopfen und Malz verloren, das wird nichts mehr. Ist das wahr? Es braucht eine gewisse Hingabe. Es braucht auch eine gewisse Ausdauer. Vielleicht muss man auch mit ein paar Rückschlägen zurechtkommen. Aber unterm Strich bin ich das doch nicht. Das ist doch nicht meine Gemeinde. Wer von sich behauptet, das sei seine Gemeinde sozusagen als Privatvermögen, der hat es noch nicht verstanden. Diese Gemeinde gehört meinem Herrn. Und der bestimmt. Und kein anderer. Aber er fordert uns auf, die Dinge, die wir hier tun, mit Hingabe zu tun. Und was das heißt, versuche ich ja hier zu erklären. Dass wir es wirklich mit ganzer Hingabe machen. Dass wir jeder Einzelne von uns irgendwo auch mal begreift, für diese Gemeinde verantwortlich zu sein. Einer alleine kann das nicht. Jeder Einzelne hat seine Verantwortung. Dass Gemeinde existiert, dass sie funktioniert vor dem Herrn. Aber diese Verantwortung bedeutet ja nicht, dass jetzt jeder von uns in Aktivismus ausbrechen muss. Das bedeutet lediglich, dass wir das wollen, dass wir mit unserem Herzen dabei sind, dass wir Ja sagen, weil unter diesen Umständen Gott das Vollbringen gibt. Und unsere Gemeinde wird strahlen in die ganze Stadt und vielleicht darüber hinaus. Natürlich hat jeder von uns sein eigenes oder auch ein anderes Tempo im geistlichen Wachstum und das ist auch gut so. Aber irgendwann muss doch jeder mal an den Punkt kommen, wo er den Willen Gottes für sein Leben erkennt und so zum Zeugnis und zum Segen für seine Mitmenschen wird. Das ist ein Grund, warum wir als Gemeinde hier zusammenkommen, dass wir das miteinander begreifen und lernen. Und wenn das nicht so ist, sind Probleme für eine ernste Nachfolge vorprogrammiert. Paulus war es wichtig, den Lauf zu vollenden, den Jesus mit ihm begonnen hat. Und so einen Lauf hat Jesus auch mit mir und mit dir begonnen. Und das Entscheidende ist, dass du weißt, an welchen Platz stellt dich Gott. Und dass du diesen Platz einnimmst im Vertrauen auf den Herrn und nicht sagst, das kann ich nicht. Das kann ohne unseren Herrn ja sowieso keiner von uns. Aber wenn wir bereit sind, mit Hingabe Gott zu fragen, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und sagen mit Hingabe, ja, ich bin bereit, das zu tun. Dann fängt Gott an, uns für diese Aufgabe auch zuzurüsten. Und alles ist keine Frage des Alters. Gott geht nicht davon aus, dass man mit 90 auf die Straße geht und predigt. Mein Missionsleiter hat gesagt, wer nicht gehen kann, der kann beten. Und wo ich hinkomme, da sage ich den Leuten, wir brauchen nichts Materielles, wir brauchen kein Geld, Gott versorgt uns. Was wir brauchen, ist Gebet. Auch das wir tun, tun wir, weil Menschen für uns beten. Und gestern gerade hat uns eine Schwester wieder gesagt, als wir bei euch in Ratekau waren, ich schreibe euch, wenn ich zu Hause bin, gleich in mein Gebetsbüchlein ein. Und da habe ich gesagt, preis den Herrn, das brauchen wir. Lasst uns füreinander beten, lasst uns die Gemeinde Jesu, in die er uns stellt, als unsere geistliche Heimat annehmen und auch verantwortlich sein, und vor Gott wirklich mit Hingabe stehen. Ihr werdet euch wundern, was passiert. Und die, die gesagt haben, hat alles keinen Zweck mehr, die sind nur noch beschämt. Was war denn der Auftrag an Paulus und was ist der Auftrag für uns heute? Das Evangelium Gottes zu bezeugen ist doch das Erste. Geht hin, alle Welt. In alle Welt heißt es im Markus-Evangelium, ja, wo fängt die Welt an für uns? Am Donnerstag ist einer bis nach Argentinien gegangen. Bei uns fängt die Welt schon beim nächsten Nachbarn an. Ich habe mich köstlich amüsiert, als ich zu euch gestern runtergegangen bin, haben uns die Nachbarn aufgehalten und haben uns gefragt, warum habt ihr die nicht davon überzeugt, hier zu bleiben? Ihr werdet uns ja nachher noch etwas sagen, gleich. Ja, wir sind nicht dazu da, Menschen zu überreden. Wir sind dazu da, Menschen zu sagen, steht mit euren Entscheidungen vor Gott und verschafft euch Gewissheit, dass ihr genau den Weg geht, den Gott für euch vorbestimmt hat. Und wenn jemand sagt, Gott ruft mich nach Ungarn, dann bin ich nicht derjenige, der das zu kritisieren hat. Ich bin lediglich dazu da, zu sagen, ihr seid mit euren Entscheidungen vor Gott, seid euch dessen bewusst. So. Ja, warum ist Paulus das so wichtig, was er getan hat? Ich kann es euch sagen, es ist ihm deshalb so wichtig, weil er die Gnade Gottes persönlich an seinem eigenen Leib erfahren hat. Und das ist auch mein Antriebsmotor seit vielen Jahren. Als ich begriffen habe, was Gott in meinem Leben getan hat, ist die Liebe zu ihm so groß geworden, dass ich gesagt habe, ich bin jeden Tag bereit, dir etwas zurückzugeben. Denn was in meinem Leben passiert ist, war für mich und für meine damalige Umgebung nicht vorstellbar. Absolut nicht vorstellbar. Aber wenn das wirklich die Ursache für diesen Eifer von Paulus ist, dann habe ich mir ja eine Frage stellen müssen, und die lautet: Bin ich ein genauso eifriger Nachfolger und Streiter für das Reich Gottes? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Es gibt, ich denke, drei Antworten auf diese Frage, die ich auch dann gelegentlich immer mal wieder höre. Der erste sagt: Ich habe die Gnade Gottes in meinem Leben gar nicht erfahren. Der nächste sagt: Die Gnade war bei meiner Bekehrung und Wiedergeburt nicht so groß wie bei Paulus. Oder: Ich bin im Laufe der Zeit lau geworden. Tolle Entschuldigung. Völlig wertlos. Und auch, um auch das deutlich zu sagen, Gott ist keine Spaßbremse. Wenn er sagt, ich gebe mein Leben für Jesus hin, dann heißt das nicht, dass bei uns über das hinaus ein Totalausfall stattfindet. Gott ist keine Spaßbremse. Natürlich nicht. Er möchte uns ein erfülltes Leben schenken. Und diesem Leben gehört auch Freude, und es gehört auch Freude in unserer Lebensgestaltung dazu. Das ist doch gar keine Frage. Die Frage ist, wer hat den ersten Platz in unserem Leben? Den lässt sich Jesus nicht streitig machen. Manchmal stoße ich auf Bibelstellen, die mir auf den ersten Blick das Blut in den Adern gefrieren lassen. Die Bibel hat schon ein paar echte Schocker auf Lager. Und eine dieser Stellen befindet sich meiner Ansicht nach in Matthäus 16, Vers 24. Da steht nämlich: Darum sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Als ich das als junger Christ gehört habe, war ich schockiert. Was heißt denn das jetzt? Diese Forderung geht so sehr gegen das aktuelle Paradigma der Selbstverwirklichung, dass es schmerzt. Sofort schießen mir Gedanken durch den Kopf wie: Du musst deine Playstation verkaufen und das Geld spenden. Oder: Dein Sky-Abonnent solltest du besser beenden, es hält dich davon ab, Jesus nachzufolgen. Bedeutet denn ein Leben mit Jesus leben oder sterben? Einerseits sind solche Gedanken nicht per se falsch. Andererseits sind sie aber auch nicht wahr. Ich glaube nicht, dass Jesus etwas dagegen hat, dass ich Spaß und Freude im Leben habe. Und das gilt für euch genauso. Er will mich aber gleichzeitig auch davor bewahren, dass ich mein Leben mit nutzlosem Plunder verschwende. Viele, die ganze Tage damit verbracht haben, ein Computerspiel zu spielen, die meisten tun das ja auch noch die ganze Nacht, oder eine Serie zu schauen, kennen das Gefühl der Leere, das nach einem solchen Marathon zurückbleibt. Bedeutet ein Leben in Beziehung mit Christus, mit Jesus, also sterben oder leben? Muss ich, wenn ich meinen Glauben ernst nehme, mich völlig selber aufgeben? Und darf ich mich vielleicht im Glauben überhaupt erst selbst finden? Führt ein konsequentes Leben als Nachfolger von Jesus zur Selbstverleugnung oder zur Selbstverwirklichung? Das ist nicht nur eine Frage der Perspektive. Der Glaube bedeutet nicht in erster Linie absterben, auch wenn Jesu Aussage das erstmal nahelegt. An Jesus zu glauben heißt vielmehr, mit ihm zu leben und damit ein Leben in der Fülle zu finden. An Jesus zu glauben, es gibt nichts Besseres. Wenn ich die Bibel und ihre Aussagen ernst nehme, dann hat Gott mich geschaffen. Er ist quasi mein Erfinder. Und ein Erfinder weiß, wofür und wozu er was erfindet. Mir fiel bei der Vorbereitung die Geschichte vom Pinguin ein, die Eckart von Hirschhausen erzählt hat. Ich zeichne sie kurz nach. Die Geschichte ist wahr und sie ist ihm selbst passiert. Er war als Moderator, also als auf dem Fernsehen ja bekannt, engagiert auf einem Kreuzfahrtschiff. Und er ging in Norwegen in ein Zoo und sah dort auf einem Felsen ein Pinguin stehen. Und er dachte, was für ein armes Würstchen. Pinguin, zu kleine Flügel. Und er setzte Statur. Und irgendwie hat Gott scheinbar bei ihm auch noch die Knie vergessen. Fehlkonstruktion. Klar. Ja, auch der Pinguin kann wohl nicht Gedanken lesen, aber plötzlich sprang der Pinguin vor seinen Augen ins Wasser und schwamm. Und da dachte er nur noch, boah, ey, Pinguine, ein so guter Schwimmer. Die sind so gut geeignet, sich im Wasser schnell zu bewegen, dass sie mit einem Liter Benzin 2000 Kilometer weit schwimmen können. Das ist besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge. Wie schnell ich Urteile fälle und wie schnell ich daneben liegen kann. Gerade wenn ich Menschen nur in einer Situation gesehen habe. Und das Zweite, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was man kann, überhaupt zum Vorschein kommt. Also solange der auf dem Stein saß, sah er nur komisch aus, wie der schwimmen kann, das hat kein Mensch da vorher sehen können, bevor er nicht ins Wasser sprang. Menschen ändern sich nicht einfach grundlos. Wenn du als Pinguin geboren bist, machen auch 7 Jahre Therapie aus dir, aus deinem Leben keine Giraffe. Der Therapeut wird dich fragen, wer du bist, was du kannst, was sind deine Stärken. Die Stärken sind so viel sinnvoller, als an deinen Schwächen herumzudoktern. Und wenn du immer denkst, du müsstest so sein wie die anderen, dann ist das ein schlechter Trost. Andere gibt's schon gut genug. Alles, was von uns gefordert ist, zu gucken, was von uns gefordert wird und ob wir dafür eine gute Umgebung haben. Denn wenn ich Pinguin bin und mich in der Wüste aufhalte, dann liegt es nicht an mir, wenn es nicht flutscht. Ich muss nur kleine Schritte machen zu meinem Wasser und dann muss ich springen und dann weiß ich, wie sich das anfühlt, in meinem Element zu sein. Ich bin sehr dankbar, dass ich das immer wieder weiß und ich wünsche es euch von ganzem Herzen, was uns motivieren soll, auf die Sprünge zu kommen. Finde deinen Platz und deine Umgebung, nimm das an und dann fülle den Platz aus, an den Gott dich stellt. Und tue dies mit ganzer Hingabe. Und du kannst schwimmen wie ein Pinguin. Vielleicht brauchen wir eine Veränderung. Wenn wir uns die Sache ganz mühsam anschauen, ist die Reaktion auf alle drei Antworten, also auf diese Ausreden, recht einfach. Wenn einer sagt, ich habe die Gnade Gottes in meinem Leben gar nicht erfahren, dann müssen wir mal seine Bekehrung hinterfragen. Das ist doch ein klarer Fall. Ne? Oder jemand sagt, die Gnade war bei meiner Bekehrung und Wiedergeburt nicht so groß wie bei Paulus. Und lau bin ich auch noch geworden. Die Voraussetzung ist doch, ob wir überhaupt Veränderung möchten. Die Frage, die Gott uns anstellt, ist, ich tue das schon für dich, aber willst du das überhaupt? Wenn du das nicht willst, mache ich auch nichts. Ne? Also zum ersten Frage, da stimmt die Bekehrung nicht. Beim zweiten Punkt, Gott macht bei seiner Gnade keinen Unterschied zwischen Paulus und dir. Gott freut sich über jeden Sünder, der zu ihm kommt, und seine Gnade ist unermesslich. Frage ist, hast du Lust? Oder fühlst du dich minderwertig, wenn du das Leben von Paulus betrachtest? Wenn die beiden ersten Fälle nicht für uns in Frage kommen, ist es vielleicht die dritte Antwort. Bist du lau geworden? Hast du das Ziel aus den Augen verloren, aus welchen Gründen auch immer? Bist du frustriert, weil sich manche Dinge nicht so entwickeln oder entwickelt haben, wie du dir das vorgestellt hast? Paulus war sehr oft in großer Not und er war sogar in Lebensgefahr. Er hat nie aufgegeben, wie unser Bruder Olaf Smolich. 17 Jahre gepredigt und keine Gemeinde. Der hat nicht aufgegeben und die Gemeinde ist doch noch gekommen. Wie viel Geduld brauchen wir denn eigentlich? Paulus hat nie aufgegeben, der ist durch die Täler seines Lebens konsequent den Weg gegangen, den er von Gott erhalten hat. Olaf Smolich hat am Donnerstag vom Vater Unser gesprochen, dass wir ja auch regelmäßig beten. Und er sagte, die Passage, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist wichtiger und käme zuerst vor dem unser täglich Brot gib uns heute. Hat mich tief bewegt. Wie viele Leute haben das Vaterunser schon ausgelegt, aber das war ein Knaller. Das Wort Gottes. Lasst uns das Bauen am Reich Gottes gemeinsam machen, ohne irgendwelche Vorurteile oder Ängste. Gott lässt dich nicht im Stich. Er wird dir beistehen und er wird dich durchtragen. Egal was kommt, egal in welcher Situation du bist. Das Wort Gottes, das Evangelium muss weitergesagt werden. Und das Element ist unsere Hingabe. Wir lesen es bei Paulus. Olaf hat es uns vorgelebt. Was Gott wichtig ist, ist meine und deine völlige Hingabe. Und zwar nicht nur sonntags, sondern jeden Tag aufs Neue, an dem Platz, wo wir stehen und in der Gemeinde, wo Gott uns hingestellt hat. Vielleicht ändert sich die Prozentzahl ja nun drastisch nach oben. Wenn ich bei meiner nächsten Predigt frage, setzt du jede Woche deine geistlichen Gaben für deine Gemeinde und für das Reich Gottes ein? Falsche Frage. Ich möchte auch einmal den Spruch dieses Missionars sagen, durch eine Handvoll völlig hingegebener Christen kann man mehr erreichen wie vor einem Haufen Halbherziger. Amen.